Konrad. Ein kleiner Raum, ein Bett. Konrad liegt auf dem Rücken, die Arme unter den Kopf verschränkt. Er schaut aus dem Fenster auf die Nachbarwand. Schwarze Risse ziehen sich durch das 3 Meter entfernte Gelb. Vom Fensterbrett starrt eine hölzerne Brillennase in den Raum. Irgendwo spielt ein Radio, irgendwo stöhnen Nachbarn. Er überlegt, ob er sie erkennen könnte, ob er die Nachbarn, stünden sie ihm auf dem Hof gegenüber, den Geräuschen nach zuordnen könnte. Unten geht die Tür, knallt ins Schloss zurück. Schwere Schritte auf dem Hausflur, dann eine zweite Tür. Wenig später ertönt ein Fernseher. Der Hausmeister drückt über das Gerät seine Anwesenheit durch die dünnen Wände. Sommers, wenn es warm ist, sitzt er draußen vor dem offenen Küchenfenster auf dem Innenhof, ein Bier in der Hand, das Lächeln vom Glimmer aufgeweicht, auf den Lippen rote Spuren seiner heimlichen Leidenschaft, der Bügel hinten an der Küchentür trägt eine Seidenbluse. Eine Katze faucht, sie zieht ein tiefes, dunkles Knurren hinterher. Konrad bleibt liegen, stellt sich den rundgebogenen Rücken der Katze vor, den auf die Brust gedrückten Kopf, die Kampfhaltung, sprungbereit, den starren Schwanz, der wie eine Antenne in der Luft steht. Weiter fauchen, drohen, schrille Töne jetzt, verhaken, schreien, Stille, vielleicht Wunden lecken. Katzen, denkt Konrad, sind die Besten. Damals schon, zu Hause, verspielt und schnell, verrückte Viecher. Manchmal sprang die Katze nach einem Wahnsinnslauf durch die Wohnung an die Wand, krallte sich in die Strukturtapete und hing, für einen Moment, den Kopf über den Rücken nach hinten geworfen, wie tollwütig da. Sie stieß dabei merkwürdige, kurze Töne aus, wobei der kleine Unterkiefer dadurch wie eine zuckende Feldzunge wirkte. Im nächsten Moment saß sie dann in einer Ecke und leckte sich minutenlang das Fell. Sie war nicht zu locken, nur das Klappern der Futterdose ließ sie um die Beine schwirren. Nur das. Manchmal, wenn nach dem Sturm das große Schweigen war und nur das Echo der Schläge noch am Körper widerhallte, hüpfte sie lautlos aufs Bett. Das Schnurren schon Glück, die scharfen Krallen, das Tuch leicht nachziehend, dann das Kopf an Kopf stupsen. Corinna wollte keine Katze, die Wohnung wäre zu klein und die Verantwortung alles zu viel, viel zu viel. Corinna war nun schon lange nicht mehr da, die Holznase ohne ihre Brille ganz nackt. Konrad schaut zur Tür. Würde sich doch eine Katze am Türpfosten vorbei ins kleine Zimmer schmiegen, zwinkernd und schnurrend, vielleicht eine Pirouette drehend, um dann aufs Bett zu springen. Weißweinprobe. Nein, schreien einige, das wollen wir nicht. Und ja, wir wollen das sehen, schreien andere. Meine Gedanken kämpfen. Ich versuche ein Bild aus dem Gedränge zurechtzuschieben. Nicht einfach, alle wollen Bestimmer sein. Ein Muskelpaket von Gedanke, die Arme verschränkt, schiebt sich kopfschüttelnd vor. Gar nichts geht da, die Penner sollen mal sehen, wo sie bleiben. Das ist mal ein Wort. Es wird ruhiger, ich lese noch einmal die Betreffzeile, und ja, es sind Penner, das mal klar. Weißweinprobe in unserem Verbindungshaus. Weinproben mache ich öfter, für Gastronomen sowieso, mal hier im Laden, mal bei denen, privat, selten, hängt auch davon ab. In einem Verbindungshaus? Nie. Noch nie, grüllt einer, es wird wieder gestritten. Letzte Woche erst fuhr ich an dem V-Haus in Alsternähe vorbei. Ein Banner war im ersten Stockwerk festgemacht. Wir sind Opfer linker Gewalt. Drumherum rote und gelbe Farbsprengsel. Meine Neugier streitet mit. Ich würd's ja machen, schon um zu sehen, wie es da drin aussieht. Und die Leute, was wären das für Leute? Muss doch Hölle interessant sein, die Weinprobe, die Weiße. Ich bin unentschlossen und beginne aber schon mit weiteren Überlegungen. Wie würde ich die Verkostung aufbauen, welche Infos einbauen, was hervorheben? Die Auswahl der Weine wäre einfach. Rebsortenreihen scheint naheliegend. Ein paar Reben würden in dieser Situation höchstwahrscheinlich auf besonderes Interesse stoßen. Riesling als Haupt- und Edelrebsorte Deutschlands ist schon mal klar, Weißburgunder auch. Und vom deutschen Nachbarn aus Österreich gibt's natürlich auch was, da schwappt ja gerne mal was rüber. Aus Deutschkreuz im Burgenland zum Beispiel, die Sorte Sämling 88, die passt. Die heißt auch Scheurebe, 1916 von Georg Scheu, hier in Deutschland in Alzey gekreuzt. Aus Riesling heißt es, und einer anderen Traubensorte, nicht sicher welche. Irgendein Bastard, könnte man da gesagt bekommen. Naja, und diese Neuzüchtung hat so schöne Synonyme. Einfach Sämling oder Scheu 88 oder Alzey S 88 oder ganz einfach S 88. Die Doppel-8 spielt ja in bestimmten Kreisen weiterhin eine gewisse Rolle und diese Traube ist, warum auch immer, in Österreich nicht umbenannt worden, also nicht zurück umbenannt worden. Wäre ja vielleicht auch Geschichtsverklärung oder so. Bei der Bezeichnung Wagner-Rebe, auch Dr. Wagner-Rebe genannt, ist das anders. Dem zu Ehren wurde die gleiche Traube in Deutschland 1933 umbenannt. Der Herr Doktor war Landesbauernführer von Hessen-Nassau und NSDAP-Politiker. 45 aber, relativ zackig, wurde die Traube dann schon wieder umbenannt, zurück zur Scheu. 88, 33, 45. Die Zahlen haben's für so einen Anlass schon mal in sich. Und Zweigelt, eine rote zwar, müsste aus Gründen aber auch mit eingebaut werden. Diese Traube hat auch sehr Interessantes zu bieten. Heißt eigentlich Rotburger und ist auch gekreuzt. Auch ein Mischling also. Und verantwortlich für diese Kreuzung war der nationalsozialistische Gesinnungsträger, so heißt es, Gesinnungsträger Fritze Zweigelt. Das stelle ich mir so ein bisschen als Highlight der Verkostung vor, als Schmankerl sozusagen. Mein Gewissen drängt das Programm der Verkostung bei aller Freude über so viel passenden Stoff weiter in Form. Eine kleine, aber notwendige Einführung in die Weinkultur muss selbstredend auf den Tisch. Der üblich historische Abwasch, Herkunft, Wege und Verbreitung der Trauben. Vom Südkaukasus als Ursprungstraubenregion über den Zweistromlandweg bis an die östliche Mittelmeerküste um Libanon und Syrien herum. Alles ja eh gerade enorm prominent. Kurzen Abwasch über die üblichen Handelsrouten, die Verbreitungswege von Waren im Allgemeinen, über See und über Land und im Mittelmeerraum im Besonderen, die Phönizier noch erwähnen, nordafrikanische Länder und Weinkultur und Südeuropa natürlich. Und wie die Trauben schließlich ihren Weg immer weiter nach Nordeuropa gemacht haben. Ist zwar ein bisschen dünnes Eis, weil sicherlich auch angeschäkerte Verbindungshäusler aus diesem Vortrag tagespolitisches nach dem Motto »Damals Trauben, heute Leute« herausschälen und Herrenmenschliches dazu zu verkünden hätten. Aber diese Kulturgutverbreitungsgeschichte gehört eben dazu und kann natürlich ziemlich aus dem Rahmen schlagen, aber was ist Information schon ohne Hintergrund? Da müssen wir halt durch. Ich werde einfach nach dem kurz angerissenen Ausflug in die Gegebenheiten den Bogen zurück zu den Trauben spannen. Da müssten wir dann gerade etwa beim dritten Glas sein und ich werde etwas über die Entdeckung der Wirkung von Wein und natürlich Alkohol im Speziellen erzählen. Diese Entdeckung hat eine bestimmte Nachfrage im Besonderen, neben medizinischen, hygienischen und rauschhaften Aspekten, ja auch erst beflügelt. Schon die Soldaten im Römischen Reich, naja, Reich sollte ich in diesem Kontext vielleicht doch nicht, haben wir ja oben schon irgendwie. Besser also, unter den Römern wurde auch stark zur Motivation der Truppen, naja, Truppen muss ja auch nicht. Also bei den Römern, da wurde ja immer schon reichlich eingeschenkt, fertig. Als nächsten großen Motor nach der Expansion des Römischen, der Römer, würde dann die Verbreitung des Christentums als Thema angerissen. Die liturgische Tradition hatte ebenfalls eine besondere Nachfrage in nicht unwesentlichen Mengen an Stoff an Wein erzeugt. Das alles, Wein, Alkohol und Religion und Politik, scheint zwar ein bisschen Sprengkraft mit sich bringen zu können, sozusagen ein Fass ohne möglichen Boden zu sein, aber ich sag mal, da schenken wir einfach noch ein paar Gläser ein und dann wird das schon alles irgendwie laufen. Denn das, was Wein ja auch kann, so atmosphärisch, so einen Rahmen schaffen, um die Bearbeitung der kleinen Dinge zu beflügeln, um ein harmonisches, großes Ganzes zu schaffen, das könnte hier, wenn ich genauer darüber nachdenke, könnte hier doch eher ganz groß scheitern. Ganz groß. Deshalb, denke ich, können die mal schön sehen, wo sie bleiben, die Penner.